D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Hei, jei, 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 jei. Was ist denn da los in Brasilien? Hä? Da möchte ich gerne sagen, Nabend allerseits. Wer kann sich dran erinnern? Richtig, Fußballkommentatorenlegende und Phrasendreschmaschine Heribert Fassbender hat das immer gesagt. Mittlerweile haben sie in der ARD ja Steffen Simon, der sich große Mühe gibt, ihm bei der Fußball-WM so in die ausgelatschten Floskel-Fußstapfen zu folgen. Es läuft also immer noch dieses wirklich merkwürdige Turnier in Brasilien, das mit den 22 Leuten, die sich einen Ball teilen müssen. Aber glücklicherweise haben sie die WM ja so gelegt, dass unsere kleine Flimmerbild-Kino-Serien-Fernsehshow exakt zwischen die Abendspiele passt. Ne? Italien gegen Uruguay gerade 0-1. Tatsächlich Italien auch raus. Neben England und Spanien ab nach Hause, schon nach der Vorrunde. Hätte mir vor der WM auch kein Mensch geglaubt. Costa Rica, England, die beiden Spiele waren schon. Japan, Kolumbien und Griechenland, Elfenbeinküste, werden erst um 22 Uhr angepfiffen. Also, da kommen wir mit unserer kleinen beschaulichen Sendung niemandem in die Quere. Widmen wir diese Sendung Eine Stunde Film heute Abend also auch der Komödie. Wir haben zwei diese Woche neu, die im Kino starten. Da werfen wir ein Ohr rein. Mädelsabend mit der, auch mit 40 Jahren immer noch erschreckend knackig aussehenden Elizabeth Banks. Und wir gucken Beste Chance, den dritten Teil einer sehr lohnenden deutschen Komödienreihe des Urbayern unter den Regisseuren Markus H. Rosenmüller. Mit dem werden wir nachher auch noch telefonieren und ihn mal fragen, was eigentlich witzig ist und was nicht. Dazu gibt's von Inga Hinnenkamp die Filmnews der Woche und ich habe euch nicht eine, sondern gleich zwei Fußballalternativen aus dem laufenden Fernsehprogramm herausgepickt. Einfach, weil ich euch so schrecklich lieb habe und weil wir damit jetzt seit kurzem Italien, Spanien und England nach Hause schicken. Ich kann es immer noch nicht glauben. Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Er ist weg. Er sagte, er wüsste nicht mehr, wer ich sei. Und dann ist er abgehauen und hat alles mitgenommen. Ich finde es so peinlich.
Ja, aber Süße, wir sind deine Freundinnen. Wir werden dich doch nicht verurteilen.
Ach, ich weiß. Das ist Dan.
Hallo?
Dan, hallo?
Oh, Megan, flipp bitte nicht aus. Aber sie nehmen Wendy Chang. Megan, ist alles in Ordnung?
Chang!
Halt die Klappe.
Wendy Chang hat die Stelle gekriegt. Wendy Chang aus San Francisco.
Ja, das ist wirklich blöd gelaufen für Megan Miles, die Nachrichtensprecherin eines amerikanischen Lokalsenders. Erst ist ihr der Verlobte weggelaufen und dann erfährt sie am selben Tag auch noch, dass besagte Wendy Chang den Job beim landesweiten Sender kriegen soll und nicht sie. Elizabeth Banks spielt Megan Miles im Film Mädelsabend, so eine Frau in den 30ern, die einen wahnsinnig sperrigen Stock im Arsch hat. Also so ein richtiges Saubermädchen, so mit glasklarer Karriereplanung und einem Auftreten on air, das super so ins Bild der perfekten amerikanischen Schwiegertochter passt. Blond, groß, schlank und intelligent genug, um einfältig genug rüberzukommen.
Der Rekord für das weltgrößte Fleischbällchen bleibt noch in Genua, Italien. Das war's fürs Erste. Bleiben Sie dran für Neuigkeiten zur Autokalypse und um zu erfahren, welche Haushaltsgeräte tödlich sein können. Ich bin Megan Miles. Bleiben Sie gesund.
Und so klingt das, wenn Megan Miles auf der Arbeit ist. Wie gesagt, die hat einen dermaßen einen Stock im Arsch, dass es immer so ein bisschen kratzt, wenn sie geht, weil der Stock hinter ihr auf dem Boden herschleift. An diesem Abend jetzt aber, als ihr erst der Verlobte abhaut und sie dann nicht auch noch den schon lang ersehnten Job beim großen Sender kriegt, beschließt Megan Miles es, mit ihren beiden besten Freundinnen mal so richtig krachen zu lassen. Frustsaufen im Club.
Ich muss mal pullern.
So einfach ist das. Einmal die falsche Tür genommen und eine ziemlich betrunkene Megan Miles hat sich aus dem Club ausgesperrt. Den Rest kann ich tatsächlich abkürzen. Sie lernt draußen einen Typen kennen, fährt betrunken mit dem nach Hause. Die zwei landen im Bett. Sie wird mitten in der Nacht wach, erschreckt sich total über ihr Verhalten, weil sie ja so eine Sauberfrau ist und lässt bei dem Typen alles liegen, auch ihr Handy. Sie haut einfach nur ab. Sie hat keine Ahnung, wo sie ist. Es scheint irgendein runtergekommenes Viertel von L.A. zu sein. Das ist so ein bisschen der Punkt im Film, an dem die ganze Geschichte in Richtung Hangover gehen soll. Nur halt leider nicht mit 4 coolen, witzigen Typen, sondern einer unwitzigen, uncoolen, stock im arschigen Frau, die natürlich im Handumdrehen und total zufällig in einem Crackhaus landet in Downtown L.A., wo aber zum Glück alle Crackheads total nette Typen sind.
Bist du behindert? Sieh dir die Schlampe an. Die ist ein Undercover-Cop. Die Tussi steckt in einem Marc Jacobs-Kleid, Mann.
Seit wann hast du eine scheiß Ahnung, was ein scheiß Marc Jenkins-Kleid ist?
Der heißt Marc Jacobs, Alter. Zieh dir mal eine Folge von Shopping Queen rein, dann schnallst du's. Die Schlampe ist ein Bulle.
Nein, das ist die Schlampe von den Nachrichten.
Wieso hast du Pookie hier reingelassen?
Wieso hast du einen Bullen reingelassen?
Nee, die ist kein Bulle, das ist die Schlampe von den Nachrichten.
Ja, das ist das große Problem dieser Komödie. Sie funktioniert nicht. Wenn ich schon so eine totale etepetete Sauberfrau auf einen Trip durch die Hölle schicke, dann darf die Hölle wirklich nicht überall knallpink sein. Ist sie hier aber. Alle Fallen, in die Megan in dieser Nacht auf der Suche nach zu Hause tappt, haben ja so ein bisschen die Bedrohlichkeit von Filmen wie Die nackte Kanone. Das war in den 80ern irgendwann mal lustig, ist es heute aber nicht mehr. Wenn Megan schon so kackbrav ist wie hier im Film, dann darf es nicht auch der ganze restliche Film sein, sonst ist es einfach nicht lustig. So, weiß ich nicht, taugt der Film vielleicht noch als Auftakt für einen Mädelsabend, wenn ihr vorher schon selbst vorgeglüht habt. Mag sein, aber wenn ich ganz ehrlich bin, selbst dann taugt er nicht besonders. Es ist ein Film, der sich selbst um den Humor braft. So drücke ich es mal aus. Mädelsabend ab übermorgen im Kino und unterm Strich wirklich kein Film, den man diese Woche zwingend gesehen haben müsste.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Also jetzt nur mal für den Fall, dass ihr das innerhalb der letzten 1 bis 2 Stunden irgendwie nicht mitgekriegt haben solltet. Aber das ist richtig. Nach Spanien und England kann jetzt auch Italien schon nach der Vorrunde nach Hause fahren. 0-1 verloren gegen Uruguay. Damit geht's auch für die Italiener nach Hause, noch vorm Achtelfinale. Aus diesem Grunde bleiben wir auch in D-Radio Wissen in eine Stunde Film bei den Komödien. Das liegt unter anderem auch ein bisschen daran, dass tatsächlich parallel zur Fußball-WM nicht so wahnsinnig viele Filme zur Auswahl anlaufen. Also auch die Filmverleiher, das merkt man deutlich, nutzen so eine Fußball-WM für eine Sommerpause und sagen sich, da hauen wir jetzt vielleicht nicht die ganz großen Blockbuster raus. Das hat auch was Gutes, weil dadurch Filme ans Tageslicht kommen, die sonst allzu oft nicht oder nicht genug beachtet werden, wie zum Beispiel eine deutsche Komödie, die ich wesentlich mehr empfehlen kann als Mädelsabend, die Hollywood-Komödie, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Es ist kein Schweighöfer, kein Schweiger- oder Bulli-Herbig-Film, sondern es ist der dritte Film der Markus H. Rosenmüller-Trilogie. Markus H. Rosenmüller, Drehbuchautor und Regisseur von so Filmen wie Wer früher stirbt, ist länger tot oder auch Sommer in Orange. Also alles so Komödien mit Anspruch, die immer irgendwas mit Bayern zu tun haben. Er selbst ist ja auch so ein absoluter Urbayer. 40 Jahre ist er alt, jetzt am Donnerstag kommt Beste Chance von ihm ins Kino. Vielleicht haben einige von euch die ersten beiden Filme der Reihe gesehen. Beste Zeit und Beste Gegend hießen die von 2007 und 2008. Zwei Filme, in denen es um die Freundinnen Kati und Joe geht. Schulfreundinnen so am Ende ihrer Schulzeit rund ums Abi, die all das erleben, was jeder von uns in der Zeit so erlebt hat. Also klassisches Coming-of-Age-Kino. Jetzt im dritten Teil Beste Chance sind gut 5 Jahre vergangen und Kati und Joe haben sich ein bisschen aus den Augen verloren. Kati ist aus dem bayerischen Provinznest nach München gegangen zum Studieren und weiß nur, Joe ist wohl irgendwie und irgendwo in Indien. Und dann hört Kati ihren Anrufbeantworter ab.
Kati, ich bin's, die Joe, ich probier's nochmal. Ja, ich nochmal. Kannst du mich vielleicht zurückrufen? Kathi, vielleicht wohnst du hier da gar nicht mehr. Also wenn es jemand hört, der wo die Kathi kennt, richt sie bitte einen schönen Gruß aus. Danke. Kathi, meld dich. Ich brauch dich.
Ja, und auch wenn die beiden lange nichts voneinander gehört haben, als Kati schnallt, dass Joe irgendwo in Indien offenbar in Schwierigkeiten steckt, macht sie sich sofort auf den Weg, um sie zu suchen und lernt da in Indien unter anderem so einen merkwürdigen Typen kennen, einen Schweizer, der Joe vielleicht kennt, vielleicht aber auch nicht kennt. Das wird erstmal nicht so ganz klar, aber Kati interessiert sich auf jeden Fall für den Kerl.
Und wo fährst du morgen hin?
Da hoch, nach Nilikiri. Da ist so ein Yoga-Retreat beim Yogi Kutana. Kennst du jetzt auch nicht, hä?
Aber ich glaube, meine Freundin hat das schon mal erwähnt. den Yogi, der macht doch. Macht der nicht das Yoga, wo jeder mit ihm?
Nee, das ist was anderes. Das ist Ashtanga, Mysore Style, Vinyasana Flow.
Ah, ja, kenne ich jetzt nicht.
Ja, kenne ich jetzt nicht. Das macht diesen Film aus und macht ihn so gut und auch so witzig, dass dieser Culture Clash super funktioniert. Das biedere Bayern in diesem Fall auf der einen Seite trifft auf die große weite Welt, in diesem Fall Indien, und alle Menschen, die in diesem Film eine Rolle spielen, müssen sich plötzlich mit Situationen beschäftigen, die sie vorher weder in ihrem Leben planen noch vorhersehen konnten. Gedreht tatsächlich auch in Bayern und in Indien, erzählt uns der Film so eine Art nächste Stufe einer Freundschaft von zwei ehemals jungen, damals 16-jährigen Mädels, die jetzt mittlerweile auch Anfang, Mitte 20 sind und die feststellen, dass sich Leben durchaus verändern zwischen Hintertupfing und Neu-Delhi. Ist so kein Schenkelklopfer, Torte ins Gesicht Humor, sondern intelligenter, sehr fein beobachtender Situationswitz mit viel bayerischer Mundart. Das mag ich auch immer gern, wenn so gesprochen wird. Mein Tipp, erstmal vielleicht noch die beiden ersten Teile ausleihen, beste Zeit und beste Gegend, und dann ab Donnerstag, ab übermorgen in den dritten Teil reingehen, beste Chance im Kino. Und gleich Regisseur Markus H. Rosenmüller hier bei uns am Telefon.
Die Radio Wissen, eine Stunde Film.
Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen am Dienstagabend, und ich habe euch eben schon was über die deutsche Komödie Beste Chance erzählt, den Abschluss der Markus H. Rosenmüller Trilogie. Hab euch gesagt, dass wir den gut finden und dass wir da reingehen, natürlich nachdem wir uns die ersten beiden Teile Beste Zeit und Beste Gegend nochmal ausgeliehen haben, das hatte ich auch gesagt. Jetzt ist er am Telefon, der Macher, der Drehbuchautor, der Regisseur Markus H. Rosenmüller. Schönen guten Abend, oder wie man bei euch in Bayern sagt, grüß dich Gott, Markus.
Ich habe die Ehre und ebenso einen schönen guten Abend.
Also, wir fangen mal ganz vorne bei dir an. Geboren in 4 Wochen ungefähr, vor 41 Jahren in Tegernsee. Aufgewachsen auch irgendwo da unten, kurz vor Italien. Sag mal, war schon immer klar, dass es in deinen Filmen, wie zum Beispiel auch in Wer früher stirbt, ist länger tot oder Sommer in Orange, dass es da immer einen starken Bayern-Bezug geben würde?
Bayern, ich habe es nicht gescheut. Also ich hatte so Vorbilder wie die österreichischen Filme Indien oder Hinterholz 8, aber auch so Filme von Detlef Buck. Wir können auch anders, die einfach ein bisschen am Land und mit dem Dialekt spielen. Also das war mir einfach wichtig.
Du hast, habe ich über dich gelesen, da will ich auch noch kurz was, bevor wir zum Film kommen, noch was zu wissen. Du hast bis 2008 für die SPD im Gemeinderat von Hausham gesessen, stimmt das?
So ist es, genau. Hausham ist mein Heimatort, ja. Und da war ich eben so ein bisschen aktiv.
Und dann bist du da raus? Gab es einen Grund dafür?
Ja, ich habe nicht mehr in Hausham gewohnt. Ich bin umgezogen wegen Beruf nach München. Ja. Und du musst ja, wenn du im Gemeinderat bist, musst du in diesem Ort wohnen. Das geht nicht, dass du da nicht bist.
Und dann bist du genau, quasi gewechselt?
Ich bin immer noch Sozi sozusagen. Ja. In Bayern ja gar nicht so häufig, aber, also aber es wird immer mehr. Also es ist unglaublich am Kommen.
Es gab also nicht die große Enttäuschung 2008, die dann mit dem Parteiaustritt sozusagen verbunden gewesen wäre. Es war ein schlichter Wohnortwechsel.
Genau, so ist es.
Verstehe. Jetzt müssen wir noch eine Sache kurz über dich nämlich klären. Markus Rosenmüller gibt es zweimal. Und deswegen, weil es das zweimal gibt, gibt es jetzt Markus H. Rosenmüller und Markus O. Rosenmüller. Ich habe über euch beide gelesen, ihr habt das tatsächlich mehr oder weniger kameradschaftlich unter euch Regisseuren in einem Gespräch beschlossen miteinander.
Ja, genau, so war es. Wir haben einfach, wie könnten wir es machen? Und die einfachste Möglichkeit war natürlich, da einen Initialen reinzusetzen. Und er hat seinen zweiten Namen. Ich habe das auch wegen meinem Patenonkel, der Onkel Heini, habe ich das H erstmal reingenommen. Das hat sich keiner gemerkt. Dann habe ich mein Heimatort Hausham reingesetzt. Genau, Markus Hausham Rosenmüller.
Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, beste Zeit, beste Gegend waren die ersten beiden Teile der Trilogie 2007, 2008. Jetzt haben wir beste Chance als Abschluss. Aber trotzdem die Frage, weil die ersten beiden so kurz nacheinander kamen und jetzt der dritte. Hast du es immer schon als Trilogie geplant gehabt?
Das war nicht immer. Also bei Beste Zeit war es erst nur mal Beste Zeit. Aber bis wir den drehen konnten, hatte die Autorin schon einen zweiten geschrieben. Und da haben wir schon die Idee gehabt, dass es auch einen dritten gibt. Jedoch war es einfach so, es muss immer, jeder Film beschreibt eine Phase, eine wichtige Phase im Leben. Und das war so. Das eine ist das 16, das Rebellieren gegen die Eltern. Das 18 ist mit der Schule, 18, 19 mit der Schule fertig sein. Die große Welt ist offen. Und dann einfach, wenn man mit dem Studium fertig ist. Deswegen war schon klar, dass es ein paar Jahre zwischen 2 und 3 geben wird. Dass es jetzt 6 Jahre geworden sind, das war nicht ganz so gedacht. 4 Jahre wäre super gewesen, 5 Jahre, 6 war die äußerste Grenze, aber das haut wunderbar hin. Und das, muss ich sagen, war schon einfach die Überraschung, dass das jetzt so stark ist, dass man diese lange Zeit spürt, weil sich die Schauspieler einfach so toll verändert haben.
Ganz wichtiger Aspekt, denn du hättest ja auch hingehen können und hättest ja Schauspieler damals, die 19, 20 sind, mit ein bisschen irgendwie Schminke, also 4, 5 Jahre ja. älter machen, wäre ja kein Problem gewesen. Aber richtig. Du wolltest schon diese tatsächlich vergangene Zeit auch spürbar machen.
Genau, also das ist phänomenal, das ist so super, weil du einfach spürst, diese Schauspieler, die haben wirklich auch 5 Jahre Erfahrung gesammelt. Und das nicht nur innen, sondern auch ein bisschen außen. Du siehst, die haben einfach Erwachsener, die Mädels sind jetzt keine Mädels, sondern junge Frauen, und das ist große Qualität von dem Film.
Insofern dir das wichtig war, musst du natürlich auch den Vergleich mit Richard Linklater umso mehr ernst nehmen, oder nicht?
Ja, den Vergleich, der hat natürlich das Geniale gemacht, dass er sie wirklich, dass er den schon als Kind da hatte. Also, und da ist natürlich nochmal eine viel größere Veränderung, was der Körper angeht. Und das ist schon faszinierend und zieht einen richtig in diesen Film rein. Also bei Boyhood vor allen Dingen. Ja, die Trilogie, die andere, die habe ich nicht mehr so ganz im Kopf.
Ja, genau, da ging es ja um dieses Paargespiel von Ethan Hawke und Julie Delpy, Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight. Im Endeffekt auch eine Trilogie über Beziehungen zwischen zwei Menschen, die sich über die Jahre sozusagen verändert. Ja. Aber das war jetzt nicht sozusagen großes Vorbild für dich, dem nachzueifern.
Nein, das wussten wir auch gar nicht, dass die da einen dritten dann irgendwann, also das war eher Zufall. Aber ich finde diesen Aspekt, diese Langzeitbeobachtung super, und ich bin auch der Meinung, dass man jetzt nicht unbedingt sagen müssen, okay, Trilogie zu Ende, sondern hey, das wäre ja eine Gelegenheit, einfach in 5 oder 10 Jahren wieder einen Teil zu drehen.
Ja, das finde ich spannend. Es geht bei euch in den bisher, sagen wir da mal vorsichtshalber, 3 Teilen um zwei beste Freundinnen, die sich so ein bisschen während der Schulzeit und auch Richtung Ende ihrer Schulzeit schwören, sich nie aus den Augen zu verlieren und sich immer umeinander zu kümmern. Was sich dann als gar nicht so leicht herausstellt, jetzt im dritten Teil, wollen nicht zu viel verraten, aber was fandest du so spannend an so einer Coming-of-Ages-Geschichte?
Ja, tatsächlich ist es spannend, wie ich das Drehbuch bekommen habe. Wie gibt es das, dass die Autorin da mein Leben irgendwie beschrieben hat? Und so geht es vielen Zuschauern. Man findet sich da wieder, man kann sich wahnsinnig gut identifizieren. Und es ist einfach so unterhaltsam und lustig, wenn man auf seine depperten Fehler schaut, die man damals gemacht hat. Also es ist halt diese Unterhaltung, die einen da so reinzieht, wenn man sich denkt, ah, genauso deppert war ich auch mal. Ich glaube, das macht einfach viel Spaß. Und dann kommen aber auch so anrührende Momente, wo man jetzt schon einfach mit Abstand merkt, Mensch, das waren die geilen Momente in dem Alter, und die sehnt man schon wieder ein bisschen her und kriegt vielleicht nicht wieder, aber durch den Film kann man sich das mal wieder anschauen, wie man, so weil man von der Diskothek nicht heimkommen ist, dann erstmal Stunden zu Fuß klatscht ist und sich zuerst gehasst hat, weil der andere gesagt hat, er hätte jemanden, wo man mitfahren kann, und dann geht's doch.
Da kann ich mich auch noch dran erinnern, tatsächlich. Ja, dabei komme ich gar nicht aus Bayern. Wir sprechen gleich noch weiter. Markus H. Rosenmüller, Regisseur von Beste Chance, hier am D-Radio Wissen Telefon.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Markus H. Rosenmüller, immer noch am D-Radio Wissen Telefon, hier in Eine Stunde Film am Dienstagabend. Regisseur von Beste Chance. Markus, ihr habt diesen Film tatsächlich in Bayern und auch in Indien gedreht. Was waren denn da jetzt für euch als Team, sag ich mal, so die großen, die gravierenden Unterschiede?
Naja, das ist ganz simpel. Das in Bayern am Land ist, da hast du deine Ruhe, es ist beste Luft, du hast Platz, es kommt vielleicht mal irgendwo ein Fußgänger, der ins Bild, den du ganz kurz abpasst und sagst, ob er bitte erst in 5 Minuten gehen kann. Und in Delhi am Bahnhof zu drehen, im Getümmel unter 1000 Leuten, da noch Kompasserie 100 Leute zu haben und unsere Schauspieler, und dann einfach im Smog und in dem Lärm zu drehen, das war einfach eine ganz andere Herausforderung.
Einzige Gleichheit an beiden Drehorten, Bayern wie auch in Indien, sind die Kühe heilig.
Genau.
Ja.
So ist es. Sehr gut erkannt.
Hab ich mir gedacht. Wir sprechen heute in der Sendung auch generell über Komödien. Es startet ja noch als Konkurrenzfilm am Donnerstag noch Mädelsabend. Ganz andere Form von Komödie, amerikanisch, sehr viel cleaner, sehr viel mehr von der Stange. Was ist für dich als Filmemacher lustig? Worüber kannst du lachen?
Also als Filmemacher, weil ich als Mensch bin einer, der wahnsinnig schnell lacht und viel lacht. Also, und ich kann sowohl über Klamauk lachen als wie über subversive Komödien. Was könnte ich jetzt? Letztes Jahr war zum Beispiel dieser Film Kohlhaas oder die, wie hieß der noch, mit Mittelmeer vom Aaron.
Ja.
also dieser Film, der hat mich total in den Bann gezogen und den fand ich urkomisch. Ja.
Warum machst du, falls die Frage überhaupt zu beantworten ist, aber vielleicht merkst du, in welche Richtung ich so ein bisschen will, warum machst du so Filme, wie du sie machst und nicht beispielsweise wie Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger oder Bulli Herbig?
Oh, ich habe mir jetzt noch nicht keine Gedanken dazu gemacht, warum ich andere mache wie die, aber ich kann schon sagen, warum ich sie immer so mache, wie ich sie mache.
Ja.
Und das ist, also bei dieser Trilogie ist es zum Beispiel so, dass der Humor aus dem wirklichen Leben rauskommt.
Ja.
Also, dass man sich einfach identifizieren kann und sagen kann, ich habe das in der Form so ähnlich schon mal erlebt. Und ich glaube, das ist das, was die Leute daran honorieren, wenn ich jetzt so bei uns herumfahre und dann sagen die, hey, also genau so war es bei uns. Ja.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das, was man dem abgewinnen kann.
Ja.
Ist immer schwierig, sich selbst so. Also,
Naja, klar.
Genau.
Aber würdest du sagen, wir haben ein Komödienproblem in Deutschland, weil es entweder so diese Schweiger oder Schweighöfer oder Bulli Herbig oder jetzt auch Borat Daktekin Filme gibt, so wo in die halt irgendwie bis zu 8 Millionen Leute reingehen, oder halt auf der anderen Seite Filme wie deine, die einfach einen anderen Anspruch auch haben, aber vielleicht nicht an diese Zuschauerzahlen rankommen?
Wenn ich das wüsste, wie das funktioniert oder was, ich konnte es da nicht genau sagen. Ja.
Ja.
Also tatsächlich bin ich der Meinung, also mich stört überhaupt nicht, dass Schweighöfer und Till Schweiger und so riesigen Erfolg haben. Stört mich überhaupt nicht, sondern stört mich, dass tatsächlich so wie dieser Kolas-Film, den ich dir gerade erzählt habe, oder unsere Filme einfach so wenig zuschauen. Also ich finde, die Leute können einfach in viel mehr deutsche Filme gehen und ich finde, das könnte auch durchaus ein bisschen anerzogen werden, welche Art Filme dass es so gibt, dass es eben nicht nur die amerikanischen Blockbuster sein müssen oder auf diese Art gedreht ist, sondern dass es einfach auch eine andere Erzählweise gibt und dass sich da schon in der Jugend einfach das so eine Art Erziehung gibt. Das hört sich jetzt didaktisch und ein bisschen pädagogisch an, aber ich finde das da finde ich, könnte man was machen.
Das ist ein Erziehungsauftrag, den wir bei D-Radio Wissen sehr, sehr gerne annehmen und da hart dran arbeiten. Und
das danke ich euch.
Und deshalb auch den Hörern zum Ende unseres Gesprächs noch einmal sagen, dass sie doch bitte in Beste Chance reingehen sollen. Er hat mich köstlich unterhalten. Wirklich,
super.
Ich habe großen Spaß gehabt, diesen Film anzuschauen. Du hast schon gesagt, es ist vielleicht doch gar nicht eine Trilogie und noch gar nicht das Ende, sondern ihr dreht vielleicht weiter. In ein paar Jahren, wer weiß das schon so ganz genau?
Wir wissen es noch nicht genau, Entschuldigung,
Das
ist ein Wunsch und es wird, oder das war jetzt die Frage, ob ich schon genau weiß, was es dann gehen wird.
Na, ich habe die Frage extra so offen gestellt, dass du offen darauf antworten kannst.
Ich weiß noch nicht, um was es gehen wird, aber es wird wieder eine wichtige Phase, vielleicht die Midlife-Crisis dann bei denen sein und ich würde mit denen gern alt werden.
Großartig, da freuen wir uns drauf und hoffen, dass ihr das gemeinsam umgesetzt kriegt. Markus H. Rosenmüller, nicht zu verwechseln mit Markus O. Rosenmüller, haben wir heute auch gelernt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg mit Beste Chance.
Ich danke auch recht herzlich. Servus.
Danke, ciao.
Ciao, servus.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wie scheiße muss das sein, wenn man als Künstler erst nach seinem Tod berühmt wird und die Lorbeeren für seine Arbeit erst dann einfahren kann, wenn man nichts mehr selber davon hat. Wie scheiße muss das sein, kann man sich fragen. Allerdings weiß man dann vielleicht gar nicht, wenn man sich das fragt, ob diese Frage auch im Sinne des Künstlers ist. Was, wenn der Künstler selbst vielleicht niemals berühmt werden wollte und sein Werk bis zu seinem Tod nicht versehentlich geheim gehalten hat? Ja, was eigentlich dann? Spannende Frage und Hauptgegenstand der ausgezeichneten Doku Finding Vivian Mayer, auch ab Donnerstag bei uns im Kino. Eine Doku über die gleichnamige Fotografin mit genau dieser Frage.
I really want to know, why did Vivian make these images? What drove her to such compulsion, to an obsessive degree to take so many pictures? Why were they never shown?
Das ist genau die Frage, die sich in dem Fall der Filmemacher John Malouf stellt, der bei einer Versteigerung 2007 einen verschlossenen Koffer voll Fotomaterial ersteigert hat. Hunderte negative, unentwickelte Filmrollen, die ihn stutzig machen und die er nach und nach entwickelt und etwas Erstaunliches feststellt. Es sind alles Fotos, die über viele, viele Jahre von einer gewissen Vivian Mayer geknipst wurden. Eine Hobbyfotografin, die diesen Beruf aber niemals gelernt hat, sondern die meiste Zeit ihres Lebens als Kindermädchen in den USA USA tätig war. John Malouf macht sich auf die Suche und der ganze Prozess dauert dann tatsächlich länger, als Vivian Mayer noch lebt. Die stirbt nämlich 2009, noch bevor Malouf mit seiner ganzen Auswertung und Recherche fertig ist und Kontakt mit ihr aufnehmen kann. Jetzt aber, als klar ist, von wem die Fotos sind, macht diese unglaubliche Geschichte in den amerikanischen Medien natürlich die Runde.
The history of street photography is currently being rewritten.
Vivian Mayer.
Vivian Mayer.
Vivian Mayer?
Saved from obscurity.
In death, she is getting the fame that she never had in life.
Ja, Vivian Mayer oder von einigen auch Vivian Mayer gefunden. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen, so eine Story für die amerikanische Journalie. Vivian Mayer war 2009 im Alter von 83 Jahren verstorben und egal welche Weggefährten John Malouf in der folgenden Zeit für Interviews trifft, alle, die Vivian Mayer kannten, wussten nichts von ihrer heimlichen Fotoleidenschaft. Es gab sogar Häuser, in denen sie gelebt hat, in denen es verschlossene Räume gab, erinnern sich einige, in die niemand gehen durfte, wahrscheinlich weil sie da heimlich ihrer Fotoleidenschaft nachgegangen ist. Wahnsinnig packende Doku, eine der besten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Wenn ihr die Chance habt, dann guckt sie euch unbedingt an. Und gleich werfen wir noch einen Blick ins Fernsehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, weil ja in der Glotze zurzeit irgendwie immer alles permanent voller Fußball ist, hatte ich euch anfangs der Sendung mit Alternativen gedroht. Und hier sind sie. Die Rolling Stones unterbrachen im Herbst 2006 ihre Stadiontournee, um mit einigen Freunden im Beacon Theater in New York ein Konzert zu geben und präsentierten dabei Songs, die sie tatsächlich nie zuvor live gespielt hatten. Oscar-Gewinner und Regielegende Martin Scorsese war dabei und hat alles auf Film gebannt. Diese Doku heißt Shine a Light, ist tatsächlich somit das Beste, was vielleicht jemals an Musikdokus gefilmt wurde und ich dachte, weil doch die Stones auch gerade auf Tournee sind, passt das prima. Also Zettel und Stift raus, bitte mitschreiben. Diktat heute Abend, 22.10 Uhr. Das ist in einer Stunde und 15 Minuten von jetzt abgerechnet auf ZDF Kultur Shine a Light im Fernsehen zu sehen. Wahnsinnig gute Musik-Doku, könnt ihr euch gut angucken. Zweiter Tipp, den ich noch habe, der ist für Freitagabend, 7:45 und zwar in ZDF Neo. Der elektrische Reiter, ein Klassiker von 1979 mit Robert Redford als abgehalftertem Rodeo-Cowboy, der mittlerweile recht gut bezahlt für Werbekampagnen so auf seinem Pferd durch Casinos reitet und zwar ganzkörperbehangen mit einer Lichterkette und der es gar nicht leiden kann, wenn seine Truppe dann auch noch rummosert.
Es ist nicht eine lausige Speck- und Bohnen-Werbetour. Ihr hockt in Spitzenhotels, fliegt erster Klasse durch die Gegend. Überall steht ein Wagen, in den Hotels warten Mädchen, die Wäsche kommt in Seidenpapier eingewickelt. Ihr lebt wie eine Bande fetter Ölbarone. Ihr lebt besser, als ihr es verdient, Jungs.
Auf dieser Werbetour wird der alte mürrische Rodeo-Cowboy immer stutziger, was so seinen Job angeht, was er da eigentlich zu tun hat. Und als er dann eine ganz bestimmte Sache rausbekommt, entschließt er sich, auf seinem Pferd davon zu reiten. Von jetzt auf gleich. Auch eine Geschichte tatsächlich, die im Film in der Presse die Runde macht. Und dadurch heftet sich eine Reporterin an ihn dran. Diese Reporterin, gespielt von Jane Fonda, die 1979 mal wirklich noch ein richtiger Knaller war. Und diese Reporterin erlebt dann sozusagen einiges mit diesem Cowboy, diesem Rodeo-Cowboy, der mit seinem Pferd abgehauen ist und jetzt quer durch Amerika reitet. Ist wirklich ein absoluter Robert Redford-Klassiker, ist eine super Western-Parodie-Romantik. Der elektrische Reiter, Freitagabend 20.15 Uhr, ZDF Neo, bitte auch angucken. So, damit Schluss für heute. Italien ist immer noch rausgeflogen aus der Fußball-Weltmeisterschaft, fährt wie England und Spanien nach der Vorrunde nach Hause. Ich war, bin und werde vermutlich auch nächste Woche gerne wieder Tom Westerholt für euch sein. Dann hören wir uns wieder Dienstagabend 20 Uhr. Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Bis dahin sage ich Tschüss, lasst es euch gut gehen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.